2-0 Auswärtssieg im Abstiegskrimi gegen Werder Bremen, noch alle Chancen für den Viertelfinaleinzug in der Conference League und ein Mainzer Mittelfeldmotor, der immer mehr auf sich aufmerksam macht. Genau darüber sprechen wir jetzt bei 05 Inside, der AZ-Show zu Mainz 05. Und jemand, der am Sonntag live aus dem Weserstadion berichtet hat, ist mein Kollege und Mainz 5-Reporter Florian Schlecht. Flo, schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die Einladung und herzlichen Glückwunsch, Antonia, Moderatorinnenpremiere bei 05 Inside. Freut mich riesig, dass wir jetzt zusammen hier sitzen und einfach jetzt mal die nächsten, sag mal, 30 Minuten plus minus x dann über Mainz 5 und ja, die nächsten Aufgaben sprechen.
Danke, ich bin sehr gespannt, was wir alles analysieren, besonders jetzt schon mal den Rückblick auf Sonntag. 2-0 Auswärtssieg. Das Spiel wurde ja im Vorfeld so als 6-Punkte-Spiel betitelt. Was nimmt denn Mainz 05 für dich noch mehr mit, außer den 3 Punkten?
Auf jeden Fall ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis im Abstiegskampf. Das muss man einfach sagen. Es war ja schon so ein bisschen Druck jetzt auf dem Kessel, nachdem man einige Spiele zuvor jetzt gegen Hamburg, Leverkusen, Stuttgart nicht gewinnen konnte, auch wenn die Leistungen gepasst haben. Dazu kommt dann der nächste Punkt. Man hat es auch endlich mal geschafft, eine Führung über die Zeit zu retten. Das war ja die große Debatte, die wir vergangene Woche geführt haben. 8-mal hatte Mainz 05 in dieser Saison in der Bundesliga schon eine 1-0-Führung oder eine Führung grundsätzlich dann nicht am Ende zu einem Sieg umwandeln können. Wenn wir die Punkte mal alle grob zusammenrechnen, da wäre man jetzt wirklich schon aus dem Schneider. So war das Spiel in Bremen tatsächlich ein richtiges Druckspiel. Werder war ja auch vor dem Match in einer richtig guten Verfassung mit 2 Siegen gegen Heidenheim, Union Berlin. Und auch das würde ich noch dazu zählen. Man hat jetzt einen Konkurrenten im Abstiegskampf einen ziemlichen Dämpfer verpasst. Also das Weserstadion war voller Erwartungen am Sonntag, dass man da möglicherweise einen ganz entscheidenden Schritt gegen Mainz gehen kann in Richtung Klassen. Halt. Und am Ende hat man jetzt Werder wieder sehr tief in den Sog gezogen. Die spielen jetzt beispielsweise in Wolfsburg, stehen jetzt wieder unter einem riesengroßen Druck. Und Mainz 05 hat sich endlich mal für eine wirklich solide, gute Leistung belohnt. Und das ist mit Blick auf die nächsten Aufgaben total wichtig.
Du hast es gesagt, sie haben sich ein bisschen Luft im Tabellenkeller verschafft. Da war auch noch jemand dabei, der ein bisschen Hilfe geleistet hat, eine Taube, die auch in den sozialen Netzwerken jetzt viral geht. Nimm uns noch mal mit, was hat es damit auf sich?
Ja, ich sage ja, Werder Bremen darf sich eigentlich nicht beschweren. Man hat ja selbst schon mal bei einem unvergessenen Europapokalspiel von einer Papierkugel profitiert. Ja, jetzt darf man sich eigentlich auch nicht so sehr darüber aufregen, wenn mal eine Taube ins Weserstadion geflogen ist, die vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Also Marco Kröll, der Bremer Spieler, der wirkte da ja recht irritiert, als dann diese Taube relativ ungestört so von den ganzen Tausenden an Zuschauern und Spielern dort irgendwie ihre so Bahnen gedreht ist. Ja, ist dann so ein bisschen raus gewesen aus der Situation danach, in der dann Mainz das 1-0 geschossen hat. Ich würde mal sagen, es war jetzt nicht entscheidend mit der Taube für das Tor. Ich glaube, Marco Kröll war in der Aktion viel zu weit weg, hätte das gar nicht verhindern können. Also die arme Taube dann jetzt irgendwie zu verantworten, das hat er dann auch nicht gemacht, so wie ich das vernommen habe. Es war dann eher eine lustige Diskussion. Also man hat jetzt zum Beispiel, Paul Nebel hat sich zum Beispiel bedankt, die Taube als Glücksbringer bezeichnet und auch gesagt, man würde nach dem Duschen nochmal schauen müssen, dass man sie nochmal findet und zurücknimmt nach Mainz. Dani da Costa hat gelacht und gesagt, also vielleicht wollte sie auch einfach mal ein Bundesligaspiel machen. Also es war dann schon eher so ein bisschen Slapstick. Es gab auch in den sozialen Netzwerken dann total viele witzige Grafiken dazu, wo dann die 4 Stadtmusikanten stehen und oben ist kein
Inklusive
Hahn.
Taube.
Genau, sondern die Taube dann zu sehen. Das war schon alles ganz, ganz witzig. Ne? Vielleicht hat am Ende ein Kollege von mir und ich dazu beigetragen. Wir waren noch in der Innenstadt vorm Spiel, haben das klassische Touri-Selfie mit den Stadtmusikanten gemacht. Ne? Und dann haben wir Werder-Fans, die das Foto gemacht haben, gefragt, ob das Glück bringt, wenn man die anfasst. Angeblich bringt das Glück und die sagten, ja, bringt Glück. Und dann haben sie gefragt, kommen die aus Mainz? Und dann sagten wir, ja. Und dann sagten sie, fass sie bitte nicht an. Wir haben es dann trotzdem gemacht, Spiel ging 2-0 aus. Also war schon tierisches Vergnügen das Wochenende für Mainz 05.
Und ihr könnt uns auch jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der Mainzer Sieg jetzt so der Wendepunkt im Abstiegskampf war. Und wer da eine große Rolle gespielt hat, war natürlich Paul Nebel, Kopfballungeheuer und Torschütze.
Mit 1,69, ja.
Genau, und noch eine besondere Aktion nach seinem Treffer. Es ging ja direkt raus Richtung Bank, hat sich das Trikot geschnappt von Mitspieler Silas und es ging dann Richtung Gästeblock. Eine sehr schöne Geste. Der Mainzer Stürmer hatte sich ja beim Conference League Hinspiel in Olmütz sehr schwer verletzt mit einem Schien- und Wadenbeinbruch und fällt jetzt erstmal aus. Flo, wie hast du das Spiel jetzt am Donnerstag so erlebt? Das war ja sehr überschattet von der Verletzung von Silas.
Ja, das war es eindeutig. Es herrschte dann auch in den Tag und Tagen danach sehr, sehr große Betroffenheit. Zum einen, weil mit Silas jetzt einfach ein wichtiger Spieler ausfällt, der ja auch Hoffnungsträger im Abstiegskampf jetzt von Mainz 05 war. Zum anderen auch einfach die menschliche Seite. Ja, also das ist einfach ein Typ, der ja wahnsinnig schon Sympathieträger ist, der fröhliche Laune in die Mannschaft trägt und der ja auch eine nicht so ganz einfache Vergangenheit hat, was Verletzungen anbelangt. Der hatte in Stuttgart schon einen Kreuzbandriss, eine schwere Schulterverletzung. Also der hat wegen Verletzung schon so viele Spiele in seinem Leben verpasst. Und jetzt kam er nach Mainz, nach Monaten Fußball, Zwangspause, weil Stuttgart nicht auf ihn gesetzt hatte. Dann blühte er wieder auf, hat hier ein Umfeld gefunden, in dem er akzeptiert wird. Und auf einmal wirst du halt durch so eine Verletzung rausgerissen, liegst jetzt im Krankenhaus und weißt eigentlich gar nicht ganz genau, wann kommst du wieder und in welcher Verfassung kommst du auch wieder mit der Dynamik, dem Tempo, das er hat. Ne? Also wird er all das nochmal zeigen. Wir hoffen ja sehr darauf. Und sportlich ist der Verlust natürlich auch sehr groß und gleichzeitig fand ich es eigentlich sehr, sehr schön zu sehen jetzt über dieses Wochenende, wie groß der Zusammenhalt dann einfach in diesem Team ist, dass im Vorfeld auch klar der Teammanager schon dieses Trikot bereitgelegt hatte, dass Paul Nebel, ich meine mit 1,69 Meter ein Kopfballtor, da hätte ich vielleicht erst an das Tor gedacht und gedacht, krass, ein Kopfball, aber der hat sich sofort umgedreht, ist zur Bank raus, hat das Trikot genommen.
Also gedankenschnell an den verletzten Mitspieler gedacht.
Ja. Und es war dann auch ein Sieg für Silas bei Werder Bremen. Und wenn jetzt Mainz 05 am Ende der Saison den Klassenerhalt schafft, dann wird das sicherlich auch eines der ganz großen emotionalen Bilder der Saison sein. Aber wir wünschen ihm natürlich auch auf dem Weg jetzt alles Gute.
Auf jeden Fall.
Und dass er vielleicht doch viel, viel schneller wieder zurückkommt, als man es jetzt vielleicht erstmal befürchtet.
Du hast gesagt, das ist wieder ein verletzter Spieler. Da haben die Mainzer ja diese Saison ziemlich Pech. Das Lazarett wird eigentlich immer größer. Wenn man denkt, es kommt mal wieder jemand zurück, steigt mal jemand ins Training ein, kommt die nächste Verletzung. Wie denkst du, kompensieren sie denn jetzt den Ausfall von Silas?
Also im Europapokal wird es halt richtig schwer. In der Bundesliga sage ich natürlich Geraldo Becker, der jetzt ja auch in Bremen gespielt hat und auch wieder top gespielt hat, Tor vorbereitet hat, der einfach ein super Neuzugang ist. Im Europapokal haben wir ja folgendes Problem. Geraldo Becker konnte nicht gemeldet werden, weil man nur 3 Neuzugänge jetzt im Winter melden konnte. Das waren Philipp Tietz, Stefan Posch und Silas. Bei den 3 stand man auch schon im Wort. Geraldo Becker war dann der Letzte, der verpflichtet wurde. Den anderen hatte man versprochen, ihr seid dabei. Das Versprechen, das konnte und wollte man ja nachvollziehbarerweise nicht brechen. Jetzt kann man allerdings auch aufgrund der Verletzung von Silas und Geraldo Becker nicht nachnominieren. Das heißt, im Europapokal hat man wirklich die Problematik, dass jetzt eigentlich so eine hängende Spitze mit Tempo fehlt, weil sowohl Silas als auch Becker nicht dabei sind. Was gerade gegen Gegner wie Olmes halt schon ein Problem ist, weil die sehr tief stehen und gerade diese Spieler mit Tempo, Antrittsgeschwindigkeit schon auch immer in der Lage sind, eine Abwehr mal so ein bisschen rauszuziehen oder aufzubrechen. Da muss Urs Fischer jetzt eine Lösung finden. Er hatte vergangene Woche beispielsweise Amendo Sieb genannt, gesagt, das ist ein ähnlicher Spielertyp wie Silas, von der Geschwindigkeit, der Explosivität her.
Wurde ja auch eingewechselt dann im Hinspiel, hat den Treffer gemacht,
richtig,
der leider nicht gezählt hat.
Ja, war auch ein schönes Tor. Trotzdem bin ich nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen. Also weil ich auch die Entwicklung dieser gesamten Saison jetzt bei Amendo Sieb sehe. Also für ihn ist es jetzt wohl die allerletzte Chance, sich als FC Bayern-Leihgabe nochmal zu beweisen, nochmal in Mainz anzubieten, dauerhaft und nachhaltig anzubieten. Das ist ihm halt bislang nicht gelungen. In einzelnen Spielen hat man durchaus seine Qualitäten gesehen, aber auf Strecke einfach viel zu selten. Ballverarbeitung hat er immer so seine Schwierigkeiten. Im Antritt ist ein Silas natürlich nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit. Spielübersicht ist Geraldo Becker besser. Ich bin deswegen gespannt, auch ob zum Beispiel Urs Fischer irgendwie auf die Idee kommt, nochmal Nelson Weiber vielleicht auch als zweiten Stürmer zu bringen. Den fand ich jetzt zumindest nach den Einwechslungen zuletzt immer sehr agil, guter Einsatz drin. Ja, und gleichzeitig bringt er noch nicht so diese Wirkung für das Team mit wie ein Philipp Tietz, der ja so ein total energetischer, mitreißender Spieler ist.
Viel auch kommuniziert auf dem Platz mit seinen Mitspielern, immer wieder ankurbelt.
Genau.
Alle wie versucht mitzunehmen.
Ja, deswegen könnte ich mir das vielleicht mal im Europapokal auch als Kombination vielleicht vorstellen. Und irgendwann kommt ja der Tag, dann kommt Nadine Amiri wieder und dann hat Urs Fischer plötzlich ein Luxusproblem, weil Paul Nebel gerade in einer Top-Verfassung ist, Jason Lee in der Top-Verfassung ist und dann noch Nadine Amiri kommt. Vielleicht ist dann auch ein Ansatz irgendwann, den hängenden Spitzer, die hängende Spitze eben durch einen Mittelfeldspieler zum Beispiel nochmal zu ersetzen. Also dann gibt es schon Möglichkeiten, aber dieses Spielerprofil, das eben Silas und Geraldo Becker haben, das fehlt jetzt im Europapokal.
Du bist ja auch für uns am Donnerstag wieder im Einsatz. Du hast jetzt schon gesagt, mögliche Lösungen, um den Silas-Ausfall zu kompensieren. Was für ein Spiel stellst du dich generell ein jetzt im Rückspiel in der MEWE Arena?
Ich glaube, das wird erstmal wieder ein ziemliches Anrennen von Mainz 05. Sigmar Olmütz wird das machen, womit sie im Hinspiel eigentlich recht erfolgreich gespielt haben und auch im Rückspiel in der Runde zuvor bei Lausanne Sports. Die werden kompakt stehen, die werden kontern, werden hier und da auf Standardsituationen setzen, wo Mainz dann aufpassen muss. Und Mainz muss es viel mehr gelingen, als im Hinspiel einfach Offensivgefahr zu erzeugen, indem man auch einfach viel mehr in die Tiefenläufe geht, eben von hinten die Abwehrspieler auch viel mehr nach vorne gezogen werden, sich als Anspielstation auch mit anbieten, was in Bremen teilweise auch schon gut geklappt hat, so über Stefan Posch, Dominik Kohr und Dani da Costa. Das hatte mir schon gut gefallen, was man da so an Positionsspiel hatte. Das muss man jetzt wirklich noch viel mehr auf die Spitze treiben. Dann bin ich tatsächlich auch sicher, wenn das gelingt, dass Mainz 05 dann als erster deutscher Club ins Viertelfinale der Conference League einzieht. Gleichzeitig wird es halt auch ein Publikum, wird es auch die Fans brauchen. Man muss es also schaffen, dass die Arena genauso so eine Atmosphäre hat, so eine Stärke, wie zum Beispiel in dem Spiel gegen Rosenborg, als maßgeblich dann auch das Publikum dazu beigetragen hat.
Ausverkauft ist es, fast ausverkauft bis auf ein paar Einzelplätze, aber eigentlich sind alle Blöcke voll.
Ja, also die Fans, die braucht es in jedem Fall jetzt im Spiel gegen Sigmar Olmütz, um den ganz großen Schritt Richtung Viertelfinale zu gehen. Und es wäre ja schon schön, wenn die Party weitergeht, weil ich glaube, bislang gab es keinen deutschen Verein, bei dem die Fans die Conference League so gefeiert haben wie bei Mainz 05. Jetzt rauszufliegen, das wäre schon ein Stimmungskiller, weil ich kenne jetzt doch einige, die schon mal, wir hörten es eben hier auch zum Beispiel so in unserem, bei unserem Kollegenkreis, die schon Richtung Straßburg schon mal Hotel gebucht
haben. Spekulieren, dass der Gegner kommen könnte?
Ich kenne auch Leute, die schon für Leipzig ein Hotel gebucht haben, ja, sogar irgendwie schon so ein Zugticket mit Stornooption haben. Also die Euphorie ist da schon sehr, sehr groß. Wäre schön, wenn die noch ein bisschen weitergehen würde.
Wir kommen jetzt auf jeden Fall erstmal zu unserer Zahl der Woche. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Und unsere Zahl der Woche ist die 2,4. Flo, hast du irgendeine Richtung, Tendenz, was es damit auf sich hat?
Wie immer nein, tatsächlich. Ja, also die Zahl ist auf jeden Fall deutlich niedriger als die wahrscheinlich Zahl von S8-Verbindungen, die am Wochenende beim Derby nicht fahren werden. Aber da musst du mich tatsächlich jetzt aufklären.
Also die Zahl hat auf jeden Fall schon mit unserem nächsten Gesprächspunkt zu tun, mit Kai Schusano. Wir machen ja immer nach jedem Spiel eine Einzelkritik der Mannschaft und die 2,4 ist die Durchschnittsnote bisher all unserer Bewertungen, die wir Kai Schusano gegeben haben. Okay. Und weil er halt seit Wochen immer wieder abliefert. Und jetzt hat auch sein Mitspieler, Dani da Costa, am Wochenende ein sehr schönes Zitat geliefert. Er hat nämlich gesagt, wir sagen zu uns in der Mannschaft, spaßeshalber schon, er ist mit Abstand der beste Spieler der Welt. Flo, wie siehst du denn die Entwicklung von Kai Schusano?
Ich habe den Gag schon mal auf X gebracht. Warum spaßeshalber? Ja, tatsächlich. Nein, also es ist schon ein Spielertyp. Mainz 05 gehen ja gerade die Superlative aus. Ja? Also Nico Gronert wusste jetzt auch nicht, ob es super, super gut ist oder spitzengut oder wie auch immer. Ja? Also man merkt dann schon, dass die gerade schon am Struggeln sind, so von Woche zu Woche diese Leistungen aufs Neue zu erklären. Was ich an Kai Schusano extrem schätze, und das liebe ich wirklich bei Fußballern, weil ich es wirklich sehr selten sehe und das für mich das höchste Qualitätsmerkmal ist, er gibt Mainz einfach eine Garantie, unabhängig von der Verfassung der gesamten Mannschaft, dass er jedes Wochenende schon sehr, sehr stark an die Grenzen stößt und jede Woche Topleistungen geben kann, auch wenn eine Mannschaft zum Beispiel mal 2-1 verliert oder ob sie 3-1 gewinnen, aber er ist schon immer ziemlich nah an einem Limit, dass du zumindest immer eine gewisse Garantie auf eine gute Leistung hast und manchmal sogar eine Spitzenleistung, und das finde ich ist ein Qualitätsmerkmal. Das hatten bei Mainz 05 auch Leo Barrero, das hatten Johnny Burkhardt, Sepp Vandenberg, ja, und da finde ich, reden wir eben schon von einer sehr, sehr gehobenen Qualität. Das ist für mich auch Leader-Persönlichkeit dann einfach, ja, auch wenn er sprachlich halt immer noch mit ein bisschen Englisch und ich glaube kaum Deutsch in der Mannschaft immer noch schwer hat, sich zu verständigen. Das hat auch Dani da Costa durchaus gesagt. Das hat Daniela Costa dann aber auch gesagt, dass er umso mehr halt den Hut zieht, dass er mit dieser Sprachbarriere einfach in der Lage ist, jede Woche auf dem Platz so abzuliefern und auch seine Aufgaben zu erfüllen. Nervlich scheint ihm dieser Abstiegskampf überhaupt nichts auszumachen. Auch das finde ich bewundernswert. Er arrangiert sich auch inzwischen sehr gut mit der Rolle unter Urs Fischer, dass er der alleinige Sechser ist, ja, die Position auch hält, aber inzwischen es auch besser wieder schafft, so sich ins Offensivspiel einzuschalten. Und dann kommen auch einfach diese ganzen Werte bei ihm dazu. Extrem guter Balleroberer und ja, also ich kann ihn mir momentan und auch schon seit langem in jeder Mannschaft der Fußball-Bundesliga vorstellen, aber inzwischen muss man ehrlicherweise sagen, wenn wir jetzt mal Bayern und Dortmund so ausklammern, fast jeder Bundesliga-Mannschaft entwächst er gerade mit seiner Qualität und das ist schon eine große Freude, ihn zu sehen.
Dann schauen wir uns nämlich jetzt mal die Fakten zu Kaiju Sano an. Sein Vertrag bei Mainz läuft nämlich noch bis zum 30.06.2028. Aktueller Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro und in der Bundesliga bisher ein Tor, zwei Vorlagen. Diese Saison, in der Saison davor, gar keine Tore, gar keine Vorlagen. Aber trotzdem weckt der 25-Jährige nämlich immer mehr Begehrlichkeiten, auch bei anderen Clubs. Und deutet sich jetzt für dich auch schon ein Wechsel diesen Sommer an?
Ja, also man muss auch bei ihm tatsächlich nochmal andere Skills betrachten. Ich glaube, er ist in der Bundesliga in der Saison die drittmeiste Strecke gelaufen, so von Kilometeranzahl her, drittmeiste Zweikämpfe gewonnen in der Masse mit den meisten Balleroberungen. Das sind natürlich auch sehr, sehr brutale Werte. Bei Mainz 05 ist man sich bewusst, was für einen Topspieler man da in den eigenen Reihen hat. Das verschleiert man ja auch gar nicht mehr in diesen Aussagen wie von Dani da Costa. Selbst wenn da Spaß drin ist. Aber das zeigt ja schon, dass man sich in der Kabine ganz bewusst ist, was für einen außergewöhnlichen Spieler man dort in den eigenen Reihen hat. Auch bei den Fans nehme ich zumindest wahr, so über Social-Media-Kommentare, dass man sich zumindest mental bewusst ist, Kaiju Sano mit seiner Klasse, der kann im Sommer gehen. Ich halte das auch für den wahrscheinlichsten Weg. Er ist jetzt 25, das ist inzwischen auch ein Alter, in dem er dann den nächsten Schritt gehen kann. Für mich spielt er sehr, sehr häufig auf internationalem Top-Niveau schon, spricht auch inzwischen besser Englisch. Ich weiß nicht, ob sich daraus so ein bisschen ableiten lässt, dass der Weg vielleicht dann ab Sommer auch in Richtung Premier League führt, wo ich glaube, dass dieses Spielerprofil von ihm einfach sehr spannend ist, er sich da auch nochmal sehr weiterentwickeln könnte. Wir haben jetzt ja die Information zum Beispiel, dass beim FC Brentford schon sehr, sehr lange auf der Beobachtungsliste steht. Natürlich dann immer die große Frage ist, sieht so ein Verein im Sommer Bedarf auf dieser Position? Falls ja, dann wird Kaiju Sano da ganz sicher ein heißer Kandidat sein. Das ist momentan der Premier League siebte. Und was bei denen immer spannend ist, ist tatsächlich die andere Art von Scouting, quasi nach dem Moneyball-Prinzip. Also man sieht bei Brentford nicht reflexartig einen Spieler und sagt, ach, der ist interessant, den haben wir einmal gesehen, den wollen wir. Sondern in Kaiju Sano wird über die Daten reingespült. Ja? Die sammeln Daten, Daten, Daten und erstellen daraus Algorithmen, mit denen sie dann einfach schlussfolgern, dieser Spieler hat noch riesen Entwicklungspotenzial, der passt zu uns. Und das ist auch der Grund, warum Kaiju Sano da drin ist. Und jetzt, warum ist das spannend? Weil diese Daten jedem Verein auf der Welt vorliegen. Ja? Das heißt, jeder Verein, der eigentlich so gerade Daten scoutet, welcher Spieler ist besonders spannend, der muss auf Kaiju Sano stoßen, wenn er einen zentralen Mittelfeldspieler sucht. Dann hat er noch die Bühne Weltmeisterschaft jetzt tatsächlich. Ich bin gespannt, in welchem Regal er dann am Ende landet. Also Brentford sagte ich gerade siebter. Ich kann mir auch andere Clubs vorstellen, wie so Newcastle, Aston Villa, Tottenham vielleicht, die auch immer nochmal so Champions-League-Ambitionen haben. Da will ich aber gar nicht so sehr spekulieren, aber der wird schon sehr, sehr begehrt sein.
Also denkst du auch, dass Mainz 05 sich im Sommer mit der Personalie auf jeden Fall beschäftigen muss, weil er einfach nochmal den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat, seitdem er in Mainz spielt?
Ja, momentan kann man sich über die Qualitäten noch freuen von Kaiju Sano bei Mainz 05 und das ist auch gut so. Ist ja auch ein bisschen crazy, dieser Spieler. Ja, also der kann jetzt am Donnerstag wahrscheinlich schon wieder 11, 12 Kilometer laufen, ja, bei höchster Intensität und am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt wird er das gleiche Pensum wieder abspielen. Also es ist ja wirklich so Duracell-Hasenmäßig, ja. Man hat das Gefühl, bei dem geht die Batterie einfach nie aus. Das ist einfach krass, muss man sagen. Und ja, Mainz 05 wird schon ein bisschen wahrscheinlich abwarten müssen, ne, wenn mal Vereine anklopfen. Wenn es jetzt aber keine verrückten Ausstiegsklauseln oder Ähnliches gibt, dann ist man ja in einer exzellenten Verhandlungsposition. Vertrag läuft noch bis 2028 und man hat einen Spieler, von dem man selbst auch die Überzeugung hat, der kann auch richtig, richtig gut und der kann sogar noch besser werden. Und Ich muss jetzt ganz kurz das aufgreifen. Vor ein paar Wochen gab es ja hier schon mal eine Sendung zu Kai Schusano mit der Frage, ist er der unterschätzteste Spieler der Bundesliga? Ich hatte danach mit großem Interesse auch Kommentare gelesen. Es kam dann vereinzelt so die Kritik auf, ja, hier, wie unterschätzt, der spielt doch super. Ja, trotzdem würde ich den Folgentitel hier verteidigen, denn wenn wir Mainz 05 sehen, regelmäßig jedes Wochenende, wie die Fans, wie wir, da musst du schon Tomaten auf den Augen haben, na, um nicht zu erkennen, dass Kai Schusano ein Top-Spieler ist. Aber bundesweit ist es dann schon so, dass so in der Berichterstattung der überregionalen Medien, vom Podcast, von Social-Media-Kacheln, vor allem die reichweitenstarken Vereine im Vordergrund stehen. Bayern, Dortmund, HSV, Köln, ja. Mainz läuft da immer so ein bisschen unterm Radar. Also wenn man jetzt, ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen jemand nach Kai Schusano fragen würde, der Fußball interessiert ist, der könnte über den nicht so viel sagen wie über Topspieler eben von
Bayern, Dortmund.
Genau, richtig. Und also meine These ist, wenn jetzt Kai Schusano bei Eintracht Frankfurt spielen würde und die gleichen Leistungen zeigen würde wie bei Mainz 05, würde ganz Fußball-Deutschland wieder durchdrehen und sagen, was für ein genialer Transfer-Coup von Markus Krösche. Und Markus Krösche, der würde dann direkt auch noch ein Preisschild anheften von 50, 60 Millionen und überspitzt gesagt, wahrscheinlich würde er aus England 70 bis 80 dann am Ende des Tages bekommen. Ja, das ist halt krass jedes Mal aufs Neue. Und bei aller Kritik an Transfers, die Mainz 05 auch in den vergangenen Jahren hatte und die nicht eingeschlagen sind, Kai Schusano ist halt wirklich ein Top-Transfer, vielleicht sogar Bundesliga übergreifend einer der besten Einkäufe, die ein Verein in den letzten Jahren gemacht hat. Der kam für 2,5 Millionen. Das ist jetzt schon eine krasse Marktwertsteigerung. Und der hat auf jeden Fall das Zeug, der Rekordverkauf in der Geschichte von Mainz 05 zu werden. Bislang ist das Brian Gruder. Ich würde aber Kai Schusano halt auch so in der Rubrik 40 Millionen roundabout plus X einordnen.
Dann sind wir gespannt, was da im Sommer passiert. Und du hast es schon angedeutet, Eintracht Frankfurt, die müssen sich auf jeden Fall auf Kai Schusano einstellen. Die Hessen sind nämlich der nächste Gegner der 05er am Sonntag in der MEWA Arena. Und wie jede Saison kommt bei dieser Begegnung die Frage auf, ist es ein Derby, ist es kein Derby? Wir haben die Community gefragt und ihr habt uns da sehr, sehr eindeutig geantwortet, wie ihr diese Frage seht. Nämlich, ja, es ist ein Derby. Da gingen die Stimmen doch schon ja, relativ klar in eine Richtung und fand ich sehr interessant. Flo, ist es für dich ein Derby?
Ja, du fragst mich, ich komme aus Norddeutschland, ja. So, und ich, hier sagen mir Kollegen, ja, wenn du irgendwo von der Ostfrieseninsel kommst und du fährst hinten irgendwo nach Lübeck oder so, dann sagen die, oh, das ist ja bei dir in der Nähe, das ist ein Stundenunterschied dazwischen, ja. Ich sag's ehrlich, als Zugezogener, ne? Wenn ich mit der S8 so regelmäßig in eine Stadt pendeln kann, wie nach Frankfurt und wieder zurück, ja, so eine Nähe dazu habe, hat es für mich natürlich so, als jemand, der reingekommen ist, schon Derby-Charakter dann tatsächlich. Nicht so ein Charakter im Sinne mit dieser Feindseligkeit, wie das zum Beispiel bei Dortmund-Schalke der Fall ist. Also man hat es ja auch immer wieder erlebt, dass auch Spieler vom einen Verein zum anderen wechseln. Johnny Burkhardt als Beispiel, Dominic Kor, Dani da Costa, die jetzt eben auch auf ihren alten Club mit Eintracht Frankfurt treffen. Ja, also man hat da schon eine, ich finde, recht faire Nachbarschaft. Die Rollen sind klar verteilt. Eintracht Frankfurt ist halt immer der Big Player hier in der Region, Mainz 05 dann schon der Club, der mit bescheideneren Mitteln arbeitet, den Großen aber immer mal ein Bein stellen kann. Man hat auch schon gewisse gemeinsame große Erinnerungen wie diesen dramatischen Aufstiegskampf damals in der zweiten Bundesliga letzter Spieltag. Also ich finde, man hat da schon viele spannende Geschichten miteinander erlebt, die es zumindest in Derby-Nähe bringen. Ja? Aber ich glaube, wir sind ja auch immer kreativ, was so Bezeichnungen anbelangt. S8-Duell hat sich jetzt inzwischen eingeprägt, ja. Wenn die aber nicht fährt, dann müssen wir uns langsam halt Gedanken machen, was wir für ein neues Wording da reinbringen.
Und bevor wir uns damit beschäftigen, noch der Hinweis. 05 Insight gibt es natürlich auch schon länger als Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wer nicht genug von Mainz 05 bekommt, den empfehlen wir unsere Spezialfolge, nämlich den Podcast zu Eugen Salomon, die Geschichte eines 05ers. In drei Folgen dreht sich da alles um den ehemaligen Präsidenten von Mainz 05. Ja, wir haben es schon angesprochen, zum Ende der englischen Woche wartet jetzt Eintracht Frankfurt. Mhm. Da können einige verletzte Spieler, Gitan Usun, wieder zurückkehren. Aber wer definitiv nicht spielt, ist Robin Koch, der fehlt nämlich gesperrt. Was für ein Spiel müssen sich da die 05er einstellen?
Ich glaube, erstmal ist ganz gut, dass jetzt dieser Rückenwind vom Bremen-Spiel einfach da ist, der so ein bisschen beflügelt. Man hat jetzt auch das Wissen, dass man zuletzt zu Hause gegen den VfB Stuttgart, den ich nochmal besser und spielstärker finde als Eintracht Frankfurt. Es geschafft, sogar ein Spiel über weite Strecken zu dominieren, sich auch hochkarätige Chancen zu erspielen. All das darf Mainz 05 schon Mut machen, dass man jetzt auch selbstbewusst in dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt geht. Ich glaube, es ist auch immer noch ein relativ guter Zeitpunkt, weil dieser Umbruch nach dem Trainerwechsel bei Eintracht Frankfurt auch noch nicht abgeschlossen ist. Also man hat jetzt die letzten drei Spiele zwar kein Gegentor kassiert, aber wenn man sich so die Leistung jetzt gegen Heidenheim und bei St. Pauli anguckt, dann war die Eintracht schon bei allem Ballbesitz Fußball sehr passiv, hatte eigentlich gar nicht so eine Fülle an hochkarätigen Möglichkeiten. Ich glaube, das muss sich alles noch so ein bisschen finden. Ich glaube deswegen, das könnte so ein Abwartenspiel werden mit relativ wenigen Toren, wo Mainz dann aber eben, glaube ich, ein wirklicher Herausforderer für Eintracht Frankfurt ist, weil man schon immer sehr, sehr tief so auch so in der eigenen Hälfte verteidigt. Eine Mannschaft, die da vielleicht mit dem Ball noch gar nicht so viel anzufangen weiß wie Eintracht Frankfurt, die wird sich dann vielleicht auch hier und da mal einen Wolf spielen. Und dann brauchst du halt diese Umschaltsituationen, in denen du halt, und Effektivität, in denen du halt deine eigenen Chancen nutzt. Aber chancenlos ist Mainz 05 nicht.
Im Vergleich zum Spiel gegen Olmütz am Donnerstag ist die Partie noch nicht ausverkauft, überraschenderweise. Also Fans können sich noch mit ein paar Karten eindecken. Und das Spiel bringt natürlich noch eine besondere Geschichte mit sich. Die Rückkehr von Johnny Burkhardt nach Mainz. Was glaubst du, wie werden die Fans ihn so empfangen?
Was ist dein Tipp? Gegenfrage?
Ich denke, sie werden ihn empfangen. Sie wissen, was sie Johnny Burkhardt zu verdanken haben. Da wird es, glaube ich, jetzt keine Pfiffe oder sonst irgendwas geben, sondern Applaus. Er hat lange in Mainz gespielt, ja. Hat sich für den Verein ziemlich aufgeopfert. Und ich denke, die Fans werden das ähnlich sehen.
Ja, ich glaube, das ist auch die perfekte Antwort. Die würde ich auch genauso geben. Klar waren einige enttäuscht, dass er dann ausgerechnet zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Ja, das hat man, glaube ich, dann auch dem Nachbarn jetzt nicht so ganz gegönnt. Vor allem, weil ja Johnny auch eine Identifikationsfigur ist, ne? Sehr sympathisch, sehr geerdet. Also der ist ja nicht nur einer, der dir auf dem Platz viel gibt, das ist ja auch einer, der so einem Verein einfach ein sehr sympathisches Gesicht gibt und der ja auch einfach einer ist, wo dann, glaube ich, viele junge Fans dann einfach sich die Trikots kaufen, weil sie sich mit dem identifizieren können. Das hätte man in Mainz, glaube ich, auch noch gerne länger gehabt. Und trotzdem kann man ihm nichts nachsagen. Der hat hier das NLZ durchlaufen, der hat sich mit dem Verein extrem identifiziert. Seine Tore haben maßgeblich dazu beigetragen, unter Bo Henriksen die Klasse zu halten nach langer Verletzungspause. Seine Tore haben dann auch dazu beigetragen, die Europapokalqualifikation jetzt diese groß umjubelte zu schaffen. Also man verbindet einfach auch viele tolle Geschichten mit Johnny Burkhardt. Ich glaube, eine Geschichte, die man da nicht mit ihm verbinden möchte, ist ihn am Sonntag jubeln zu sehen. Aber ja, darauf haben die Mainzer dann über ihr Verteidigungsverhalten halt Einfluss drauf. Das sehen wir dann.
Sind wir auch mal gespannt, wie das läuft und auch, ob Urs Fischer seine Serie weiter ausbauen kann. Der ist nämlich seit 5 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und insgesamt kommt er seit seinem Amtsantritt nämlich auch erst nur auf 2 Niederlagen gegen den FC Köln und Borussia Dortmund. Was macht denn für dich dieser, nennen wir es mal, Fischer-Effekt aus?
Das ist in Kürze gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, das entscheidende Wort ist Stabilität. Ja? Die Mannschaft, die arbeitet seriös, die arbeitet eben in einem klaren taktischen Muster inzwischen unter ihm. Das setzt sie eigentlich auch sehr diszipliniert um. Sie macht die einfachen Dinge halt richtig. Das heißt tatsächlich zu schauen, wir stellen Passwege zu, wir stehen kompakt, ja? Wir sind in den richtigen Zweikämpfen, ja. Und schließen vor allem die Räume einfach in der Mitte, um da Gegner eben nicht zu Chancen kommen zu lassen. Ich finde das Spiel nach vorne auch viel variabler, als man es am Anfang so vermutet hatte. Also ich weiß noch, als Urs Fischer verpflichtet wurde, haben wir hier auch so drüber gesprochen, da wird Mainz 05 jetzt viel mehr lange Bälle spielen. Ja, die spielen sie auch, aber ich finde, sie spielen auch inzwischen sehr gute Passstaffetten im Mittelfeld, ja, vor dem Strafraum. Oder ihnen gelingt es auch immer wieder über die Außenbahn, eben dann Geraldo Becker zum Beispiel inzwischen frei zu spielen und der dann gefährliche Hereingaben bringt. Und vorne hast du dann die Leute im Strafraum, die dann wirklich sich auch so gut positionieren, dass du Abnehmer hast. Also ich finde, das Spiel ist in vielen Bereichen einfach besser geworden. Und selbst wenn ich in der Mannschaft die Loyalität vernehme, in Interviews mit uns oder mit anderen, jetzt nichts Negatives über Bo Henriksen zu sagen, ist dann schon immer ein Credo mit Urs Fischer, ist die Trainingsqualität größer geworden und man ist auch taktisch besser geworden, weil er die Mannschaft wirklich mit hoher Akribie vorbereitet. Das war zuvor, glaube ich, nicht so ganz der Fall. Man bereitet sich auch viel stärker auf die Gegner vor, um da dann eben auch die Stärken so ein bisschen zu kodieren und darauf dann einzugehen. Das ist einfach extrem akribisch. Er hat an vielen Schrauben gedreht, die Mannschaft im Gesamten einfach besser gemacht, ihr dadurch mehr Selbstbewusstsein gegeben. Trotzdem ist noch nicht alles perfekt. Man verspielt immer noch zu viele Führungen. Man kann, glaube ich, auch in der Offensive bei Entlastungen wie jetzt in Bremen nach Führung noch gefährlicher werden, noch mehr da machen. Also die
Thema
Arbeit.
Thema
Chancenverwertung ist ein großes. Auch wieder Philipp Tietz am Wochenende, der eine Riesenmöglichkeit vergeben hat. Also es gibt auch noch viele Baustellen, an denen Urs Fischer arbeiten muss. Ich fand es jetzt ganz spannend, dass er nach Bremen gar nicht so diese Lobeshymnen gesungen hat auf seine Mannschaft, sondern dass er schon eher Kritik geäußert hat, dass man eigentlich zu tief am Ende stand und zu wenig Entlastung hatte. Da merkt man dann auch einfach, dass er Mannschaft, glaube ich, jetzt nicht das Gefühl geben möchte, wir haben jetzt gewonnen, jetzt ist alles gut und alles erledigt. Also er gibt schon auch wieder neue Aufgaben mit und ich glaube, er ist auch ein Typ, der selbst da nie zufrieden ist mit Entwicklung.
Er betont ja auch immer, tritt so ein bisschen auf die Euphoriebremse. Es wird noch ein langer, enger Weg bis zum Ende, bis zum letzten Spieltag vielleicht. Und bremst uns Journalisten da auch gerne noch mal ein bisschen aus.
Er hat auch recht. Ja, also ich habe auch vergangene Woche gesagt, also dieses Gefühl, das sich jetzt so breit gemacht hat, Mainz 05 spielt gut, das wird schon irgendwie klappen mit dem Klassenerhalt. Ja, wenn ich die Leistungen sehe, unterstreiche ich das zu 100%. Wenn ich aber auf die Tabelle schaue, dann bleibt es nach wie vor dabei, du musst jetzt von Woche zu Woche deine Hausaufgaben erledigen. Die Hinrunde, die war so desaströs schlecht, da erlaubt diese Rückrunde einfach keine Schwächeperiode jetzt mehr bis zum Ende. Und du hast auch noch viele direkte Duelle bei Abstiegskonkurrenten, wie St. Pauli zum Beispiel. Also du musst solche Leistungen wie jetzt in Bremen mit ähnlicher Konzentration und Seriosität halt noch mehrfach abrufen, um am Ende die Liga zu halten. Und dann können alle feiern. Urs Fischer hat bei Union Berlin damals auch immer wieder vom Klassenerhalt gesprochen. Da war Union Berlin aber schon längst auf Champions-League-Kurs. Und trotzdem hat er immer das Credo Klassenerhalt gesagt. Da wundert es mich beim Blick auf die Tabelle jetzt nicht, dass er auch warnt, dass wir es noch nicht geschafft haben bei Mainz 05.
Die Tabelle ist ein gutes Stichwort, da werfen wir nämlich jetzt mal einen Blick drauf. Falls die Mainzer nämlich am Sonntag punkten, können sie da weiter Abstand schaffen zu den Abstiegsrängen und sind im Moment auf Platz 13 mit 27 Punkten. Und jetzt lohnt sich auch schon mal der Blick zu den Aufgaben der 05er. Da steht nämlich jetzt auch ein toughes Programm an in den nächsten Wochen. Nehme ich jetzt erstmal das Heimspiel gegen Sigmar Olmütz am Donnerstag. Dann kommt, wie schon gesagt, Eintracht Frankfurt nach Mainz. Dann geht es nach Hoffenheim und dann könnte mögliches Viertelfinalspiel anstehen, was dann auch schon wieder Anfang April wäre. Ja. Flo, was ist so dein Tipp jetzt für die nächsten zwei Partien, Donnerstag und Sonntag?
Ich glaube, erstmal die Europapokalparty geht weiter. Ich glaube, es wird ein knapper Sieg gegen Sigmar Olmütz. 2-1, würde ich jetzt mal sagen. Kein spektakuläres Spiel, aber ich glaube, beim Europapokal, dann nimmt man das Weiterkommen erstmal mit. Sonntag bin ich dann eher so in Richtung 0-0, 1-1. Aber ich sage es auch immer wieder, also auf meine Tipps ist leider Gottes kein Verlass. Ja? Also würde ich regelmäßig wetten, ich wäre pleite. Das muss ich leider so sagen. Ich bin deswegen mal gespannt, ob ich diesmal gefühlsmäßig richtig liege. Ja. Sehen wir es mal. Aber wichtigste Woche ist dann tatsächlich sogar die nach Frankfurt, weil dann hat man mal 2 Wochen Pause. Vielleicht kommt dann Nadim Amiri wieder. Cassie ist jetzt ja auch schon wieder im Mannschaftstraining. Ne? Stefan Bell hoffentlich dann auch nach so einem kleinen Rückschlag wieder zurück. Also das Gute ist, wenn der April beginnt, ist die Chance sehr, sehr groß, dass dann auch wirklich wieder viel mehr Leistungsträger einfach dabei sind und helfen können. Und ich glaube, das kann dann auch Mut machen, dass man dann eben in diesen letzten 2 Monaten der Saison wirklich noch Großes leisten kann.
Dann bleiben wir gespannt, sind jetzt erstmal ganz gespannt, wie es am Donnerstag bei der Mainzer Europanacht weitergeht. Und wir sehen uns nächste Woche wie gewohnt am Dienstag ab 19:05 Uhr.
Ciao.